Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Hallo und willkommen zu einer weiteren Springer Medizin Expertendiskussion mit freundlicher Unterstützung von MSD. In diesem Hörgang dreht sich alles um die pulmonale Hypertonie, ein komplexes Krankheitsbild aus unterschiedlichen Ursachen. Ich bin Martin Burger, stellvertretender Chefredakteur der Ärztewoche, und ich darf zwei großartige Mediziner im Hörgang begrüßen. In Leitung 1 Professor Dr. Irene Lang, hallo.
Grüß Gott.
Irene Lang ist an der klinischen Abteilung für Kardiologie der MedUni Wien, AKH Wien, tätig. Und Herrn Privatdozent Dr. Thomas Sonnweber darf ich ebenfalls willkommen heißen. Dr. Sonnweber ist Pneumologe an der Universitätsklinik für Innere Medizin 2 in Innsbruck. Willkommen in unserer Runde.
Grüß Gott.
Ich schlage vor, dass zunächst immer die Dame mit den Antworten beginnt und dass wir diese Reihenfolge Frau-Mann dann im Laufe des Gesprächs allmählich auflösen. Legen wir gleich los mit unserem Audioangebot zum Thema Lungenhochdruck, das sich vor allem an die niedergelassenen Kollegen richtet und natürlich auch an interessierte Laien. Frau Professor Lang, bei welchen Beschwerden oder Symptomen eines Patienten sollten Allgemeinmediziner an Lungenhochdruck denken?
Lungenhochdruck macht ja keine spezifischen Beschwerden, sondern eigentlich ganz unspezifische Beschwerden wie Leistungsknick, schwere Beine, Müdigkeit, eine Leistungsunfähigkeit gegenüber früher, dann vielleicht irgendwann einmal Atemnot, Beklemmungen, aber eigentlich nichts, was wirklich jetzt für Lungenhochdruck spezifisch wäre, das, wie ich schon gesagt habe. Die Guidelines, die 2022 publiziert wurden, haben da versucht, alle möglichen Symptome zusammenzustellen. Aber ich würde den praktischen Ärzten sagen, eine Leistungsminderung, die nicht erklärt wird durch eine pathologische Lungenfunktion, durch eine Konstellation aus Laborwerten, die klar auf eine Leistungsminderung hinweist, wie zum Beispiel eine Anämie oder ein Eisenmangel oder eine Entzündung der Gelenke oder der Leber oder welcher Organe auch immer. Also alles, was unerklärt ist und mit Leistungsknick assoziiert ist, muss an Lungenhochdruck denken lassen. Besonders bei jungen Frauen, jüngeren Menschen allgemein oder solchen mit einem Risikoprofil für Lungenhochdruck. Welche sind das? Das sind Patienten nach Pulmonalembolie, das sind Patienten mit Sklerodermie, mit Herzfehlern, die bekannt sind, Patienten nach Splenektomie zum Beispiel, da muss man halt genau fragen, nämlich auch zurückfragen die letzten 20 Jahre. Oder Patienten mit Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, anderen schweren Erkrankungen. Wenn die dann noch einen Leistungsknick dazu haben, dann muss man auch diese Möglichkeit bedenken. Awareness ist alles. Denken Sie immer im internistischen Abklären an Lungenhochdruck.
Herr Dr. Sonnweber, Einstiegsfrage. Wie hoch sind Inzidenz und Prävalenz der pulmonalen Hypertonie?
Die pulmonale Hypertonie ist eigentlich was Häufiges, und ich denke, das ist eine wichtige Botschaft, die nach den letzten Jahren ein bisschen untergegangen ist. Das wurde in den aktuellen Guidelines sehr hervorgehoben. Also man geht davon aus, dass in der Gesamtbevölkerung eine Prävalenz von 1% zu finden ist, wobei es dort durchaus auch Häufungen gibt im höheren Alter, vor allem jenseits der 65, steigen diese Prävalenzzahlen bis zu zweistellig an. Davon differenzieren muss man diese klassische pulmonalarterielle Hypertonie, die natürlich nach wie vor eine seltene Erkrankung darstellt. Da haben wir Inzidenzen von ungefähr 6 Fällen pro Million Einwohner, beziehungsweise eine Prävalenz von 50 ungefähr für die ganze Gruppe 1. Und dazu gibt es dann auch noch eine andere seltene Form, die chronisch thromboembolische pulmonale Hypertonie, die etwas seltener noch ist, also mit 6 pro Million Inzidenz und 30 pro Million Prävalenz.
Frau Dr. Lang, Sie haben eingangs bereits die von Lungenhochdruck Betroffenen erwähnt. Wie gut lassen sich Patientengruppen eingrenzen, bei denen die Krankheit eher oder häufiger vorkommt?
Ja, also das habe ich schon angesprochen. Es gibt Risikogruppen für Lungenhochdruck. Um nur ein paar zu nennen, die kann man sich gut merken, das sind die Bindegewebserkrankungen, da vor allem die Sklerodermie, die da eine wirkliche Vorreiterrolle für die Assoziation mit Lungenhochdruck einnimmt. Auch die angeborene kongenitale Herzerkrankung, ob operiert, korrigiert oder nicht. Die Patienten mit HIV, Patienten mit Hepatitis B-Infektion, Patienten unter Amphetaminen oder anderen Drogen, beispielsweise auch Lungenhochdruck beobachtet worden unter Chemotherapien, unter Strahlentherapien. Also diese Drug-and-Toxin-assoziierte Lungenhochdruckserkrankung, die hat wieder eine ziemliche Aktualität gewonnen durch die Verwendung von Angiogenesehämmern oder anderen Medikamenten, die ganz neu, also zum Beispiel Tyrosinkinase-Hämmern, die Lungenhochdruck als Nebenwirkung haben. Dann sind natürlich Patienten, die Verwandten von Patienten sind mit Lungenhochdruck, Risikopatienten, besonders wenn man das BMPR2-ALK1-Gen oder das Endoglin-Gen oder das andere Genmutationen, TASC1 zum Beispiel, nachweisen kann, dann sind die auch Risikopatienten. Ich meine, das weiß natürlich ein Arzt draußen nur, wenn er einen Genbefund mitkriegt mit den Patienten. Und das ist oft der Fall. Also zu mir ist jemand gekommen, eigentlich mit einer IRF2-PE4-Mutation. Und das war der erste Zettel, den ich in die Hand bekommen habe. Also es wird in Zukunft so sein, dass wir auch mit Genkostümen zu tun haben werden, die mit Lungenhochdruck assoziiert sind. Und muss man im Internet schauen, weil man weiß ja das nicht alles auswendig. Und natürlich HFpEF, die Heart Failure Preserved Ejection Fraction, so wie der Herr Dozent Sonnweber gesagt hat. Die Lungenhochdrucksform mit Herzschwäche, die ist überhaupt überall auf der Welt. Und mit der können wir eigentlich nichts anfangen.
Ein Problem bei Lungenhochdruck ist ja die unspezifische Symptomatik. Welche gesundheitlichen Folgen sind zu befürchten, wenn Lungenhochdruck nicht erkannt und rechtzeitig behandelt wird?
Ich denke, da muss man grundsätzlich vorwegschicken, dass das Vorliegen eines Lungenhochdrucks, und das ist im Grunde völlig unabhängig von der Genese, prognostische Relevanz hat. Das heißt, egal ob das Ganze mit einer Herzerkrankung zusammenhängt, mit einer Lungenerkrankung oder sich um idiopathische Formen handelt, ist es so, dass Patienten, die das haben, eine erhöhte Mortalität und eine erhöhte Morbidität haben. Das ist mal die erste Konsequenz, die man jetzt auch unabhängig von Therapien ableiten kann, wenn man nach einem Lungenhochdruck screent. Jetzt in Bezug auf die klinischen Symptome, wie die Professor Langem schon angemerkt hat, sind das unspezifische Dinge. Etwas, was uns natürlich auch über die Pulmologie recht beschäftigt, ist die Atemnot, die Belastungsatemnot, die eben typischerweise bei den meisten Formen des Lungenhochdrucks progredient ist. In Extremfällen, gerade eben bei den idiopathischen Formen, kann das eben dann bis zum Rechtsherzversagen und Atemversagen führen. Also die Endstrecke ist im Grunde ein schwerer Sauerstoffmangel und ein Rechtsherzversagen, die auftreten eben gerade bei den idiopathischen Formen, wenn nicht behandelt wird.
Frau Dr. Lang, an Sie noch die Frage, wenn sich beim Allgemeinmediziner etwa der Verdacht auf Lungenhochdruck bei einem Patienten, einer Patientin erhärtet, bestätigt, wie sollte der Kollege dann vorgehen?
Ja, das ist eine wichtige Frage. Ich denke, der erste Weg führt zum Echogerät. Und der praktische Arzt soll das Echo entweder selbst machen oder einen Freund anrufen, der Internist ist, Kardiologe ist und eine transthorakale Echokardiographie durchführen kann. Und dann wird schon sehr viel klar, dann kann man schon erkennen, ob das prä- oder postkapillär ist, man kann erkennen, ob es leicht oder schwer ist, man kann andere Erkrankungen, Klappenerkrankungen erkennen, Wandbewegungsstörungen. Also ich glaube, das Fenster zum Herz ist ganz klar das Herzecho.
Wie sieht das weitere diagnostische Prozedere aus, Herr Dr. Sonnweber?
Wie gesagt, grundsätzlich steht am Anfang, das hat Professor Lange schon erwähnt, die Frage eben auch nach der Pathogenese, gibt es eine kardiale Grunderkrankung, gibt es eine pulmonale Grunderkrankung? Und deswegen sind diese beiden Dinge im Grunde recht früh im diagnostischen Algorithmus zu finden. Schlüsseluntersuchung, da stimme ich vollkommen zu, ist natürlich die Herzechokardiographie, die dann auch hilft, schon sehr viel zu differenzieren. Es ist auch in diesem Stadium wichtig, eben nochmal auf Risikofaktoren zu achten. Es sind bereits mehrfach die Kollagenosen erwähnt worden, natürlich auch die Familienanamnese, weil es doch eine gewisse familiäre Häufung auch gibt. Lebererkrankungen und Ähnliches können da auch eine Rolle spielen. Und auch gerade für die chronisch thromboembolischen gibt es auch ganz klassische Risikofaktoren, wie eben natürlich die zurückliegende PE, aber auch Zustände wie hämatologische Erkrankungen, die die Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer chronischen PE erhöhen. Am Ende dieser Abklärung steht dann in der Regel eine Beurteilung, wie wahrscheinlich man es mit einem Lungenhochdruck zu tun hat. Und dann die Entscheidung, ob eben notwendig ist, die Diagnose zu sichern, wobei die Diagnosesicherung nach wie vor über den Rechtsherzkatheter basiert. Das ist der Goldstandard, über den dann die Diagnose ausgeschlossen oder eben bewiesen wird.
Wagen wir uns jetzt ein wenig tiefer in die Thematik vor. Etiologisch und pathophysiologisch liegt ja kein einheitliches Krankheitsbild vor. Welche Formen des Lungenhochdrucks unterscheiden Sie, Frau Dr. Lang?
Ja, also die klassische pulmonale Hypertension ist eine Pulmonary Vascular Disease. So, das ist der Prototyp, der in dieser Gruppe 1 abgebildet ist. Und man kann jetzt sagen, es gibt Lungenhochdrucksformen mit oder ohne Pulmonary Vascular Disease. Oder man kann auch sagen, es gibt eine präkapilläre und eine postkapilläre Lungenhochdruckserkrankung. Das ist, glaube ich, überhaupt die wichtigste Unterscheidung für jene Menschen, die nicht mit dem Kopf tief in dieser Materie stecken. Nämlich wie die Zentren an den drei österreichischen Universitäten, die sich mit Lungenhochdruck beschäftigen. Für Studenten und praktische Ärzte und andere medizinische Disziplinen, glaube ich, ist für das Verständnis ganz entscheidend die Unterscheidung zwischen prä- und postkapillär. Wie ich zuerst gesagt habe, man könnte sagen, die Lungengefäßerkrankung versus die postkapilläre Erkrankung, die ja eine Folge ist von einer Druckerhöhung auf der linken Herzseite, die häufigste Form. Es gibt dann noch eine weitere häufige Form, wo die Druckerhöhung durch eine Lungenerkrankung entsteht, aber die ist schon viel mehr an die Lungengefäße geknüpft, wie die Variante bei der Linksherzerkrankung. Also die einfachste Klassifizierung ist die Klassifizierung in die prä- und in die postkapilläre Form. Wenn man noch tiefer in innere Medizin eindringt, dann gibt es neben der klassischen Gruppe 1, der Lungengefäßerkrankung, die Gruppe 2, 3, 4 und 5. Und die Gruppe 2 ist die Linksherzerkrankung, die Gruppe 3 ist die Lungenerkrankung. Also die beiden häufigsten weltweit beobachteten Formen. Und auf die Zahlen, die Herr Dozent am Anfang erwähnt hat, die beziehen sich auf die Gruppe 2 und auf die Gruppe 3. Die Gruppe 1 bleibt eine seltene Erkrankung mit einer Inzidenz von 6 pro Million und einer Prävalenz von 50 pro Million. Und die anderen beiden Formen sind eben noch viel häufiger. Die Gruppe 4 ist die chronisch thromboembolische pulmonale Hypertension, die wirklich ein Alleinstellungsmerkmal hat, weil sie gut behandelbar ist, heilbar ist, kann man eigentlich dazu sagen. Wobei das vielleicht ein bisschen arrogant klingt, aber ich denke, wir nähern uns der Heilung hier an. Die Gruppe 5 ist eine Sammlung seltener Erkrankungen, wie zum Beispiel Speichererkrankungen oder genetischen Erkrankungen anderer Natur, wie Recklinghausen und die Leiomyomatose der Lunge etc. Also da gibt es viele Subtypen, die oder hämatologische Erkrankungen, Nierenerkrankungen, die auch Alleinstellungsmerkmale haben, wie die Splenektomie-BH wird hier auch erwähnt in den Guidelines. Also prä- versus postkapillär, bitte.
Prä- versus postkapillär, vielen Dank. Kommen wir zum großen Themenblock Therapie. Herr Dr. Sonnweber, welche Möglichkeiten existieren heute, um pulmonal-arterielle Hypertension zu behandeln?
Für die Therapieentscheidung sind eben auch diese klinischen Gruppen, die definiert werden, wie die Professor Langer aufgezählt hat, also Gruppe 1 bis 5, sehr wichtig, weil man für diese Gruppen in der Regel auch ähnliche Therapieschemata anwendet. Die sicher spannendste Gruppe ist ja die Gruppe 1, weil dort zielgerichteten Therapien zum Einsatz kommen. Wir haben hier drei Pathways. Das ist einerseits der NO- und Gönnernatsch-Klasse-Weg. Das ist andererseits der Endothelin-Weg und der dritte, wohl noch potenteste Weg ist der Prostacyclin-Weg. Und dort setzen mittlerweile eine ganze Palette von Medikamente an, die eben in der Regel gerade bei beim idiopathischen Lungenhochdruck in Kombination eingesetzt werden. Darüber hinaus gibt es noch eine recht spezielle Gruppe der vasoreaktiven Lungenhochdruckpatienten, die unter Umständen von Calcium-Antagonisten sehr gut profitieren können, zumindest temporär. Und darüber hinaus gibt es natürlich die supportive Therapie, die sehr wichtig ist, wie zum Beispiel der Sauerstofftherapie und auch die Physio- und Reha-Therapie, von der die Patienten profitieren können.
Aufgrund der Seltenheit der Erkrankung und der Spezifität der Therapie dürfte so mancher Pneumologe, so mancher Kardiologe im Umgang mit der pulmonal-arteriellen Hypertension überfordert sein. Wo werden PAH-Patienten am besten behandelt?
Die Patienten mit Lungenhochdruck sollten laut Guidelines Wunsch und Vorschrift in Zentren behandelt werden. Wenn Sie sich vorstellen, 6 im Jahr neu manifestierte idiopathische PAHs sind wirklich Ausnahmepatienten. Und ich habe schon begonnen, diese Patientengeschichten in Form von einer kleinen Bibliothek abzulegen, wo die Fälle aufgearbeitet sind, weil sie so selten sind. Und wenn man jetzt bedenkt, dass Lungenhochdruck eine sehr gefährliche Erkrankung ist, sollte die in die Hände von weniger Ärzten kommen als einer breiten, unselektionierten Ärztegruppe. Also Zentren sind die Stellen, wo Lungenhochdruck behandelt werden soll, wie auch alle anderen seltenen Erkrankungen in Zentren behandelt werden sollten. Ob die dann an Universitäten sind oder woanders sind, das ist eine politische Diskussion, aber heute ist es so, dass die Universitäten sich eigentlich zur Behandlung von Rare Disease bekennen und innerhalb des europäischen Referenznetzwerks die Universitäten nominiert werden, Anträge zu stellen, diesen europäischen Netzwerken zuzugehören. Da gibt es das IRN Lung, Irene Lung heißt das natürlich, wo wir jetzt auch beitragen dazu, dass eine zentralisierte Behandlung dieser Patienten erfolgen kann.
An diesen spezialisierten Zentren wird auch viel geforscht. Herr Dr. Sonnweber, wie steht es um die Erforschung der pulmonalen Hypertonie? Gibt es da Erkenntnisse, die in Zukunft auf neue Ansätze, therapeutische Ansätze hoffen lassen?
In Bezug auf den Therapiefortschritt ist, denke ich, derzeit vor allem wichtig, dass wir im Zusatz zu dieser Gefäßwirkung, die Medikamente erreichen, es auch schaffen, die Progredienz, also die Verschlechterung der Erkrankung im Verlauf besser zu beeinflussen. Und dort setzen eigentlich viele klinische Studien derzeit an. Wir wissen eben, dass dieser BMP-Pathway, ALK-Pathway eine wichtige Rolle spielt, vor allem Dysbalance dieses Pathways. Und dort haben wir neue Substanzen, die angreifen. Es können auch unspezifische Tyrosinkinase-Hämmer sein, die mit diesen Pathways interagieren und das Ziel haben, dieses Gefäßremodeling, das heißt die vaskuläre Erkrankung, die eben eine wesentliche treibende Rolle spielt bei der PAH, zu bremsen zumindest oder idealerweise sogar aufzuhalten. Das sind meiner Ansicht nach derzeit so die spannendsten klinischen Studien. Was neu dazugekommen sind, ist auch, dass die inhalativen Therapien wieder ein bisschen eine Rolle gewonnen haben durch aktuelle Studien, wobei es eben derzeit noch ein bisschen Erfahrungsschatz braucht und noch nicht überall zugelassen ist. Und meiner Ansicht nach schon nachher sehr spannende Entwicklung ist die Entwicklung bei der Herzinsuffizienz. Da kann sich Professor Lang mehr dazu sagen. Da ist ja immer schon auch, dass auch die Herzinsuffizienz immer besser verstanden wird und dass auch der Lungenhochdruck bei Herzinsuffizienz unter Umständen von der optimierten, von der zielgerichteteren Therapie profitieren könnte.
Ja, also ich glaube, Herr Dozent Sonnweber hat einen schönen Überblick gegeben über das, was momentan im Werden ist. Ich habe jetzt noch nichts von ihm gehört, das Konzept der Ligand-Trap-Intervention, die ja von der Firma MSD innovativ weiter verfolgt wird im Programm der Sotatercept-Studien. Ich glaube, das ist ganz ein neues Prinzip, Lungenhochdruck als schwere internistische Erkrankung so dadurch zu behandeln, dass man das verfügbare Hämoglobin erhöht und dadurch die Tissue Delivery verbessert und die nicht nur muskulär, sondern auch eigentlich in der Lunge und eigentlich damit den Gasaustausch auch optimiert und dieses Atemnotsgefühl damit, denke ich einmal, beeinflusst, das weiß man noch gar nicht genau. Also ich denke, die Entwicklung des Sotatercept-Programms hat jetzt einmal sehr interessante Vorergebnisse gezeigt. In dieser Pulsar-Studie, die im New England Journal publiziert ist, unter der Ägide von Marc Humbert. Und wir haben jetzt schon sehr viele wissenschaftliche Daten dazu gesehen bei den verschiedenen großen Meetings, die in der Vergangenheit, es liegen ESC, ERS und AHA wo man Exercise-Studien uns gezeigt hat, mit und ohne Sotatercept, und das ist Konzept der Oxygenierungsverbesserung. Das ist jetzt nicht unbedingt ein pneumologisches Konzept, das ist auch ein kardiologisches Konzept, wenn man den Gasaustausch über kleine Gefäße dadurch verbessert, dass man die Erythrozyten besser funktionieren lässt. Ich glaube, das ist sehr innovativ.
Können bei Lungenhochdruck auch invasive Behandlungsmethoden notwendig sein? In einem späteren Stadium vielleicht, bei schweren Fällen womöglich? Und wenn ja, welche Methoden sind das?
Herr Dozent, bitte fangen Sie an. Es gibt für uns beide genug, da dabei zu sagen.
Ja. Ich glaube, da ist mal ein Thema dabei, das, glaube ich, vor allem nicht sehr lang sehr kompetent beantworten kann. Und ich denke da jetzt nicht nur an die Strecke der Erkrankung, sondern es gibt auch diese besondere Gruppe der CTEPH, bei der sicher Interventionen eine ganz wichtige Rolle spielen, angefangen mit der Thrombendotelektomie, aber eben auch die Ballondilatationen, die ja in Wien sehr erfolgreich durchgeführt werden. Die zweite Gruppe ist eben die, und das haben Sie eh schon angesprochen, wenn man in der schweren Rechtsherzinsuffizienz ist, kann es eben tatsächlich notwendig werden, bis hin zur extrakorporalen Membranoxygenierung, zum Beispiel ein Bridging to Transplantation zu machen. Das sind aber natürlich sehr mal Ausnahmefälle. Also ich denke, als erfolgreiche Intervention würde ich vor allem die Eingriffe bei der Gruppe 4 beschreiben.
Ja, das ist wirklich ein Meilenstein gewesen, dass die japanischen Interventionisten die ballonpulmonale Angioplastie weiter verbessert haben und jetzt Europa gelehrt haben, wie man Ballonangioplastiert. Wir haben diese No-Option-Patienten, die keiner pulmonalen Endarterektomie zuführbar waren, damit, glaube ich, viel besser machen können. In Kombination mit medikamentösen Therapien ist scheinbar die mechanische Therapie dann noch effektiver für die ganz schweren Fälle. Und experimentell, wissen Sie ja, entwickelt sich die Pulmonalarterien-Denervierung. Die Daten sind noch nicht so überzeugend, aber ich glaube, wir sollten sie zu einem Abschluss bringen. Entweder zeigen, dass es nicht wirkt oder dass es doch wirkt, so wie Shen Lao-Xing das uns in vielen, vielen Papers über die letzten 10 Jahre schmackhaft gemacht hat. Und dann natürlich, Dozent Sonnweber hat schon von der ECMO gesprochen, es gibt auch rechtsventrikuläre Impeller-Systeme, um den rechten Ventrikel speziell zu unterstützen. Und die sind also nicht in meiner Hand noch gewesen. Ich weiß nicht, ob er es schon verwendet hat. Die ECMO scheint also da wirklich sehr effektiv zu sein und unser Standard-Tool für den Failing Right Ventricle.
Die Impeller wird bei uns sehr, sehr selten eingesetzt, muss man sagen. Also.
Aber beide Universitäten, Innsbruck und Wien, und Lungentransplantieren. Ich glaube, das muss man auch als invasive Methode, haben Sie das jetzt schon gesagt? Ich habe das jetzt nicht gehört, Entschuldigung.
Ganz kurz erwähnt, ja.
Ganz kurz erwähnt, ja. Wir tun beide, also wenn wir gar nicht mehr auswärts wissen, dann schicken wir unsere Patienten zur Lungentransplantation. Und sind sehr dankbar, dass diese Expertise hochentwickelt wurde in beiden Zentren. Gebetko hat es in Wien ja zur Spitzenmedizin gemacht und in Innsbruck ist es ja auch verfügbar, glaube ich.
Kehren wir abschließend noch einmal in eine ärztliche Praxis zurück. Bei alten Patienten wird die Diagnose Lungenhochdruck oft verzögert gestellt, zu spät gestellt, was sich negativ auf die Prognose auswirkt. Wie lässt sich diese Situation verbessern?
Also ich glaube, die chronisch thromboembolische Erkrankung ist die pH-Form der Älteren. Man muss immer wieder Fälle zeigen und die Allgemeinmediziner darauf hinweisen, dass das früher eine wirklich schreckliche Diagnose war, die heute ihr viel von ihrem Schrecken verloren hat. Wenn ein Patient nach vielen Pulmonalembolien immer noch makomar dann in der Ordination Sättigung von 89 hat und keine Luft kriegt, dann weiß man, das könnte chronisch thromboembolische Erkrankung sein. Oder wenn eine ältere Person nach einem Stent immer noch Atemnot hat und man sieht, dass der rechte Ventrikel groß ist. Diese Patienten haben ja auch oft Koronarerkrankungen, brauchen oft eine TAVI. Sie haben andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und in denen versteckt sich oft auch eine chronisch thromboembolische pulmonale Hypertension.
Also, von meiner Seite, ich glaube, ganz am Anfang ist ja schon mal das Wort Awareness gefallen. Ich denke, es ist einfach wichtig in der Differentialdiagnose, wie gesagt, die Leistungsminderung haben wir gehört, die Belastungsdyspnoe, dass man bei diesen Patienten zumindest auch an die Lungenhochdruckerkrankung denkt. Das muss dann nicht immer in der Diagnose CTPH oder BAH münden, aber es hat, wie gesagt, auch eine prognostische Bedeutung und kann schon unter Umständen auch dazu beitragen, Therapien zu optimieren, wenn man entsprechend auch einen Lungenhochdruck abklärt. Ich denke, strukturell gibt es da Diskussionen, wie man das am besten erreicht. Ja, Punkt 1 und das Wichtigste ist das, was wir ja machen, nämlich, dass man darauf hinweist, dass es das gibt. Das zweite Wichtige ist natürlich, dass man auch entsprechend niederschwelligen Zugang hat, die Patienten dann in spezialisierte Zentren zuzuweisen, eben bis hin zur Diagnosesicherung mit einem Herzkatheter, was gerade jetzt eben bei aufgrund der verschiedenen Ressourcenlimitationen schon auch ein Thema ist, dass die Patienten dann auch zeitnah zum Katheter kommen, wenn das indiziert ist, um dann auch die Diagnose frühzeitig zu sichern und behandeln zu können.
Vielen Dank, und das war unser Hörgang-Spezial zum Thema Lungenhochdruck von Springer Medizin mit freundlicher Unterstützung von MSD. Ich bedanke mich bei unseren Gästen für ihre Zeit und ihre Expertise. Professor Irene Lang aus Wien und Herr Dr. Thomas Sonnweber aus Innsbruck. Schön, dass Sie da waren.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.